Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie ganz, ganz herzlich grüßen und uns allen einen gesegneten Gottesdienst wünschen an diesem besonderen Tag. Meine Frau fragte mich vor einigen Tagen, ich beziehe sie ja immer so in die Predigten mit ein, die ich dann zu Hause ausarbeite, sag mal, worüber predigst du eigentlich, wenn da an diesem besagten Sonntag die Taufe ist? Ja, ich erwiderte, wenn ich also da fortfahre, wo ich letzte Mal aufgehört habe, dann wäre eigentlich die Schwiegermutter dran. Schwiegermutter des Petrus. Und als ich dann so am Anfang der Woche auch noch abzeichnete, dass nur der Fabian sich taufen lässt, ja, da konnten wir uns so ein Lächeln nicht verkneifen und stellten uns das so vor, Fabian und eine Schwiegermutter. Naja. Liebe Geschwister, Spaß beiseite, der Herr hat es eben doch anders geführt und das ist auch gut so. Und wir sind dabei, also meine Frau und ich, wir sind dabei auf einen Text immer wieder gestoßen und das ist der Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Eine Geschichte, die wir sicherlich schon vielfach gehört haben in der Kinderstunde, Jugendstunde und natürlich auch im Erwachsenenalter. Es ist diese Geschichte von diesem Kämmerer aus Äthiopien, von diesem Finanzminister. Und ich möchte zunächst mal diese Geschichte vorlesen und ich darf euch bitten, dass wir uns vor dem Wort Gottes erheben. Wer das trotzdem so im Stillen mitlesen möchte, Apostelgeschichte 8, es sind die Verse 26 bis 39. Ich habe das jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benütze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um Gott Israels anzubeten. Und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort, halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Ja, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus Christus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir möchten dir in besonderer Weise danken für diesen besonderen Tag. Und dich jetzt herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, was es uns allen zu sagen hat, dem Fabian, aber auch den übrigen. Und so wollen wir dir jetzt alle Ehre geben, dich loben und preisen und dir von ganzem Herzen Dank sagen. Amen. Liebe Geschwister, das ist ja eine Geschichte, bei der man ganz unterschiedliche Akzente setzen kann. Man kann jetzt den Schwerpunkt darauf legen, wie der lebendige Gott bis ins Detail vorbereitet, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus kommt. Das wäre ein Schwerpunkt, aber da werden wir heute nicht drauf eingehen. Man kann auch den Schwerpunkt ganz woanders legen, und angesichts dieses besonderen Tages heute wollen wir mal den Akzent auf diese Frage stellen: Was zeichnet eigentlich echtes, wahres Christsein aus? Denn gerade das zeigt dieser Text ja auch so in wunderbarer Weise. Und wir möchten auch dich, lieber Fabian, brauchst also keine Angst zu haben, es gibt keine Fragestunde, du kannst dich auch so ruhig, ganz gelassen zurücklehnen. Aber wir möchten dich gerne mit in diese Predigt hineinnehmen, denn der Herr möchte dir gerne einige Punkte für deinen weiteren Weg mit ihm aufzeigen. Und wir als Gemeinde haben den Wunsch, dass wir dir diese Punkte gerne weitergeben möchten. Natürlich sind auch die übrigen angesprochen, ganz klar. Denn dieser Text, und das ist so das Wunderbare, denn dieser Text fordert uns, die wir schon viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs sind, auf, die Punkte, die wir gleich ansprechen werden, einmal zu hinterfragen, ob nicht eventuell in unserem Leben hier oder dort Korrektur notwendig ist. Also, liebe Geschwister, zurücklehnen ja, aber bitte nicht abschalten. Ja, komme ich zum ersten wichtigen Punkt, was echtes, wahres Christsein ausmacht. Und das ist, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Klingt sehr banal, aber so fängt es mit dieser Geschichte ja auch an. Hier haben wir nämlich jemanden, der unterwegs war. Und zwar dieser Kämmerer oder dieser Finanzminister, der Kandake. Kandake ist also kein Eigenname, sondern Kandake ist mehr also ein Titel, so wie Cäsar, wie Pharao. Also dieser Finanzminister der Könige von Äthiopien, und ich denke mal, dass er die Finanzen und auch das Budget dieser Königin verwaltet hat. Und als ich diese Geschichte so durchlas, da musste ich so unwillkürlich an die Königin von Saba denken. Und ich hatte so den Eindruck, die kam ja auch so aus dieser südlichen Gegend, südlich da von Ägypten. Und da hatte ich so den Eindruck, ja, dieser Finanzminister, der ist sozusagen ja auf der Spur dieser Königin von Saba. Die war ja damals auch unterwegs, zur Zeit Salomos, um also ihn und seine Weisheit kennenzulernen und vor allen Dingen auch, um Kontakt zu knüpfen zu dem Volk Gottes, zu dem Volk der Juden. Und es gibt ja, das finde ich hochinteressant, es gibt ja bemerkenswerte Beziehungspunkte zwischen Äthiopien und dem Volk Gottes. So weiß man zum Beispiel, dass mit dem Ende der babylonischen Gefangenschaft Juden auch nach Äthiopien gezogen sind, dort über Jahrhunderte lebten. Und dass dann im vergangenen Jahrhundert und auch in diesem Jahrhundert durch spektakuläre Rückholaktion der Israelis äthiopische Juden wieder eingewandert sind in Israel. Und ich fand einen bemerkenswerten Vers in Psalm 68. Vers 32, da heißt es, da steht zwar in manchen Bibelübersetzungen Mohrenland, aber das ist Äthiopien mit gemeint. Und da heißt es, Äthiopien wird seine Hände ausstrecken zum lebendigen Gott. Fand ich also eine ganz interessante Feststellung. Und jetzt sehen wir wieder jemand unterwegs, wieder jemand aus Äthiopien, eben dieser Finanzminister. Und wie wir wissen, das war kein kurzer Weg. Da konnten wir außerdem nicht mit so der direkten Fluglinie arbeiten. Das war, ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, das waren fast 4000 Kilometer. Also es war schon ein gewaltiges Unterfangen. Und wenn man mal unterstellt, dass der Finanzminister pro Tag 40 Kilometer zurücklegte, wobei ich also sagen muss, ob das für die damalige Zeit in dieser öden Gegend da, ob das ein realistischer Wert war, sei dahingestellt. Aber es geht nur mal darum, dass wir so ein bisschen die Dimension erahnen. Dann war der also über drei Monate unterwegs und dann den ganzen Weg zurück. sodass der also inklusiv Ruhetage, die er zwischendurch sicherlich auch mal eingelegt hat mit seinem Gefolge, inklusiv Aufenthalt in Jerusalem, was weiß ich, 7, 8 oder 9 Monate vom Königshof entfernt war. Da war der wirklich also unterwegs nach Jerusalem auf dem Weg, ja, um dem lebendigen Gott zu begegnen, um ihn also wirklich anzubeten. Und auf diesem Wege zum lebendigen Gott, ja, so darf man es sagen, kam er auch auf dem Weg zu Jesus Christus. Und du, lieber Fabian, gehörst ja jetzt nun zu Jesus Christus. Und du bist ja jetzt auch mit ihm unterwegs. Und wir danken dem Herrn, dass du auf einem Weg bist, der vollkommen anders ist als der Weg der Weltmenschen. Und du weißt ja auch, dass es nur 2 Wege gibt. Es gibt den Weg mit dem Herrn, das ist der schmale Weg. Das ist der Weg, der in die Herrlichkeit, der in die Ewigkeit bei Jesus Christus führt. Und der andere Weg, das ist der Weg ohne Jesus Christus, das ist bekanntlich der breite Weg, der Weg, der ins Verderben führt, der also in das ewig Getrenntsein von Gott führt. Und wir danken wirklich als Gemeinde dem lebendigen Gott, dass du in deinem zarten Alter, wenn ich das so sagen darf, dass du in deinem zarten Alter, dass dich der lebendige Gott da wirklich auf diesen richtigen Weg gelockt, dass er dich gerufen, dass er dich ja gezogen hat und dass du dann eines Tages eben doch ein Ja zu Jesus Christus gefunden hast. Und vor allen Dingen danken wir dem Herrn, dass du wirklich das erfahren hast in deinem Leben, wie es da in dem Jesaja, bei Jeremia heißt: Ich habe dich je und je geliebt und habe dich aus lauter Gnade oder aus lauter Güte zu mir gezogen. Das ist ja so ein gewaltiges Wort, da steckt ja im Grunde genommen alles drin. Fabian, musst du das mal vor Augen halten, nicht? Der lebendige Gott hat dich schon vor Grundlegung der Welt gesehen, nicht? Und da hatte er schon den Herzenswunsch, mit dir einmal Gemeinschaft haben zu wollen. Beginnend hier schon auf Erden und dann ja in ihrer Vollendung, dann in der Ewigkeit bei ihm. Und dann hat er natürlich auch für dich seinen Sohn hier auf die Erde geschickt, der dann für dich die Schuld getragen hat am Kreuz. Und dann, das finde ich ja so wunderbar, dann hat der lebendige Gott es bei dir so gelenkt, dass du eines Tages, auf welche Art und Weise auch immer, aber dass du eines Tages wirklich mit diesem Jesus Christus und mit seiner frohen Botschaft in Verbindung gekommen bist und dass du dann eines Tages wirklich dieses Ja zu ihm gefunden hast. Und wir bitten natürlich auch als Gemeinde immer wieder dafür, dass du wirklich auf diesem richtigen Weg bleibst. Ja, ich möchte mal so sagen, dass du in deinem geistlichen Navi immer das Ziel Ewigkeit bei Jesus eingegeben hast. Du kannst auch viele andere Ziele eingeben. Du kannst eingeben, langes Leben. Gut, das ist die Frage, ob das heute noch sinnvoll ist. Du kannst eingeben, langes Leben, was weiß ich, viel Geld verdienen, Gesundheit, Karriere und was dir da sonst noch alles einfällt. Aber dann stehst du in der ganz, ganz großen Gefahr, dass du vom Wege abdriftest. Und du musst auch in deinem Leben wissen, das ist jetzt keine Angstmacherei, das ist einfach Realität, das ist Nüchternheit. Der Widersacher wird immer versuchen, wird dich immer verführen, von der himmlischen Autobahn mal dort abzufahren, mal dort abzufahren. Bleibe auf der himmlischen Autobahn, bis du wirklich bei Jesus Christus bist. Das ist das Erste, was der Herr dir aufzeigen möchte und was wir dir gerne als Gemeinde weitergeben möchte. Bleibe bitte auf diesem richtigen Weg mit Gottes Hilfe. Das Zweite, was uns dieser Text zeigt, ist: echtes, wahres Christentum hört auch auf die Weisungen Gottes durch seinen Geist, nimmt sie an und setzt sie um. Also tut auch das, was er durch die Weisungen Gottes verstanden hat, was Gott ihm da also gesagt hat. Und das lesen wir ja gleich hier am Anfang. Das lesen wir am Anfang und das lesen wir hier in Vers 29. Nicht, da wird der Philippus von dem lebendigen Gott angesprochen, bekommt klare Anweisungen, etwas zu tun. Nichts ist dem Zufall überlassen, so nach dem Motto, ja, ich stelle mich mal die an die Straße hin, mal sehen, wer da vorbeikommt, wen ich da ansprechen könnte. Nein, es gibt hier eine klare Anweisung des lebendigen Gottes, wenn auch hier auf unterschiedliche Weise. Einmal spricht ja ein Engel Gottes zu ihm und das andere Mal spricht also jetzt der Heilige Geist zu ihm, aber es sind eben klare Anweisungen. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wirst du feststellen, sie ist voll von solchen Begegnungen. Sie ist voll von solchen göttlichen Impulsen. Und da brauchst du nur ein Kapitel weitergehen. Kapitel 9, da wird ein Jünger in Damaskus namens Hananias, der bekommt davon dem lebendigen Gott die klare Anweisung, sich um diesen Saulus zu kümmern. Und dann gibt es sogar noch eine Diskussion zwischen Hananias und diesem Geist, dass Hananias sagt, das kannst du doch nicht von mir verlangen, Herr. Du weißt doch, wer dieser Saulus ist. Das muss wohl ein Irrtum sein. Und der Geist antwortet, nein, ich weiß schon, wer er ist. Ich weiß schon, warum ich den vom Pferd runterfallen lassen habe. Das weiß ich schon. Das ist jetzt mein auserwähltes Werkzeug. Geh du hin und erledige diesen Auftrag. Also eine ganz klare Anweisung durch den Heiligen Geist. Und dann geht es weiter, Kapitel 10. Nicht, da bekommt der Hauptmann Cornelius von einem Engel Gottes auch eine klare Anweisung. Als die Ältesten da beteten und fasteten, nicht, da sagt der Geist plötzlich, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Erste Missionsreise. Nicht, da heißt es auch, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Zweite Missionsreise. Da stehen Silas und Paulus stehen da in Trojas und hören den Ruf von Mazedonien herüber. Wie es da heißt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns, bring uns das Evangelium von Jesus Christus. Also, die Bibel ist voll davon und all diese Männer, eventuell auch Frauen, nicht haben immer wieder diese Anweisungen Gottes gehört. Sie haben sie angenommen und sie haben sie in die Tat auch wirklich umgesetzt. Und mein lieber Fabian, heute ist es nicht anders. Heute ist es nicht anders, nicht, dass der lebendige Gott auch durch seinen Geist wirklich auch zu dir spricht. Sei es, was weiß ich, dass du eine bibeltreue Verkündigung hörst, sei es, dass du in der Bibel liest, sei es, dass du ein Gespräch mit einem Christen hast und plötzlich merkst, ja, dass du da angesprochen bist, dass das für dich gilt, für deine ganz besondere Situation. Und dann musst du natürlich auch das tun, was du da in dieser Anweisung auch wirklich verstanden hast, was dir der lebendige Gott da gesagt hat, an Trost, an Auferbauung, an Ermutigung, an Korrektur, an Ermahnung, Anweisung und so weiter. Und da gibt es auch so wunderbare Beispiele in der Bibel, wie zum Beispiel diese Emmaus-Jünger. Nicht, als ihnen plötzlich die Augen geöffnet wurden, als Jesus ihnen zuvor diese wunderbare Predigt gehalten hatte. Nicht, da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten wirklich Jesus Christus. Und dann heißt es so wunderbar, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift eröffnete. Und dann merkten sie plötzlich, dass sie also angesprochen waren und haben auch das getan, was sie verstanden haben. Sie gingen dann nämlich wieder zurück nach Jerusalem. Oder wie eben hier, bleiben wir bei unserer Geschichte, wie eben dieser Finanzminister, der also ganz intensiv die Jesaja-Rolle las, der intensiv hörte auf die bibeltreue Auslegung des Philippus, ja, und der dann verstand, dem dann klar war, was zu tun war. Und dann sagte er, hier ist doch Wasser, was hindert mich daran, dass ich mich also jetzt taufen lasse? Oder eben auch der Philippus, der also gesagt bekommt, dass er da zu der Straße gehen soll, der zunächst mal vielleicht gar nicht weiß, warum er das machen soll. Nicht, aber er geht da zu dieser Straße zwischen Gaza und Jerusalem. Und das war zudem noch eine recht öde Gegend, wie unser Text sagt. Und vielleicht hat der Philippus in diesem Moment gedacht, was ist das, Herr, was ist das für eine Aufgabe, die du mir da gibst? Hier in dieser öden Gegend sich hinzustellen und zu warten. Ich werde doch viel dringender in Samaria gebraucht. Dazu muss man wissen, dass der Philippus aus dieser Missionsarbeit in Samaria ganz plötzlich vom lebendigen Gott herausgerissen wurde und ganz speziell eben für diesen Auftrag hier. Nicht, dass er vielleicht da gesagt hat, ich werde doch viel dringender in Samaria gebraucht, da ist jetzt Erweckung, da muss ich Seelsorge üben, da muss ich predigen, da muss ich lehren. Was ziehst du mich hier ab in diese öde Gegend? Aber er war gehorsam. Er hat das wirklich getan, was er durch diese Anweisung Gottes eben verstanden hat. Und irgendwann, das wissen wir, irgendwann kam der Finanzminister mit seinem Gefolge da eben vorbei. Und das wirst du sicherlich in deinem Leben auch erleben. Manchmal sind die Weisungen Gottes so, dass du sie im ersten Moment gar nicht verstehst. Aber wenn dir der lebendige Gott solche Weisungen gibt, haben sie trotzdem einen Sinn. Das darfst du also dabei bedenken. Und ich denke, wichtig für dich ist auch immer, lieber Fabian, dass du so in deinem ganz normalen, alltäglichen Nachfolgeleben, dass du wirklich sensibel bleibst für die Weisungen Gottes. Ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht darum geht, wie ziehe ich mein Programm durch, wie setze ich meinen Willen durch, wie schaffe ich es, dass ich meine Interessen vertrete, sondern dass du dich fragst, ja, bin ich wirklich da, wo der Herr mich haben will? Tue ich gerade das, was der Herr von mir möchte? Und deswegen auch möchten wir dir auch so als Ratschlag mitgeben, stell dir ab und zu immer wieder mal die Frage, lasse ich mich wirklich in allen Bereichen meines Lebens entsprechend den Weisungen Gottes führen oder von anderen Größen? Und merke dir vor allen Dingen, es gibt kein geistliches Vakuum. Entweder bestimmt dich der Herr oder du wirst von anderen Größen oder Mächten beeinflusst. Es gibt kein geistliches Vakuum. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir immer diese Frage zwischenzeitlich immer stellst. Es gibt ein altes Lied aus dem 18. Jahrhundert, da lautet eine Strophe so, die das auch wunderbar weitergibt. Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist heran. Hätte Jesus so geredet, hätte Jesus so getan, folge ich ihm, wohin er geht, oder stehet noch mein Sinn, wo der Wind der Welt hinweht, zeig mir, Jesu, wo ich bin. Ich denke, eine wunderbare Strophe, die das auch treffend wiedergibt. Also bleibe immer, höre immer auf die Weisungen Gottes, nimm sie an und setze sie um, was du darin wirklich auch so verstanden hast. Das nächste, was uns dieser Text auch zeigt, ist, dass echtes, wahres Christsein immer wieder das Wort Gottes und die entsprechende Auslegung dazu in den Mittelpunkt stellt. Erinnern wir uns nochmal, der Finanzminister ist 4000 Kilometer unterwegs, um nach Jerusalem zu kommen, um dem lebendigen Gott zu begegnen, um ihn anzubeten. Das stand für ihn wirklich im Mittelpunkt. Das war momentan für ihn das Wichtigste. Sonst macht man sich nicht 4000 Kilometer da auf einen Weg. Natürlich wissen wir, glücklich, zufrieden und fröhlich war er zunächst mal noch nicht. Das wurde erst, als Philippus ihm die entsprechende Jesaja-Stelle da ausgelegt hat. Womit auch klar ist, Gott wohnt eben nicht in Tempeln. Gott wohnt auch nicht in Gemeindehäusern, sondern der lebendige Gott wohnt in seinem Wort. Warum? Weil er selbst das Wort ist. Und in diesem Wort begegnete er auch diesem Finanzminister. Und der Finanzminister las diese entsprechende Stelle. Und er las sie damals, ja, das war so üblich, er las sie damals laut oder halblaut. Und dann geschah das Wunder. Dann kam Philippus, hörte das, fragte ihn, setzte sich in den Wagen, legte die entsprechende Jesaja-Stelle dann aus. So ist es also da wirklich geschehen. Und man möchte fast sagen, Philippus wurde sozusagen dem Finanzminister zum Neuen Testament. Denn das Neue Testament gab es ja zu dieser Zeit noch nicht. Das ist ja erst wesentlich später entstanden. Und der Finanzminister hatte ja nur die Jesaja-Rolle und die entsprechende Stelle verstand er eben nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch immer wieder das Wort und die entsprechende Auslegung wirklich in den Mittelpunkt stellst, weil du das einfach brauchst. Und wenn du treu bei dem Wort Gottes und seiner Auslegung bleibst, dann ist in der Tat wirklich alles gut. Und wenn du dich von dem Wort Gottes abwendest, ja, dann kannst du vielleicht was zum Klimaschutz sagen oder zum Umweltschutz oder vielleicht zu der einen oder anderen ethischen Frage. Aber denke immer daran, dass du vom Wort Gottes wirklich abhängig bist, und dass du wirklich am Wort Gottes dranbleibst. Und deswegen möchten wir dich als Gemeinde wirklich ermutigen, egal was jetzt vor dir liegt, egal was dir vor dir liegt, nimm die Bibel, nimm das Wort Gottes mitten in dein Leben hinein, damit der lebendige Gott auch wirklich zu dir sprechen und wirklich mit dir kommunizieren kann. Beherzige das wirklich. Und jetzt gibt es einen interessanten Punkt aus diesem Text. Und zwar, echtes, wahres Christsein stellt auch immer die entscheidenden Fragen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der aus diesem Text hervorleuchtet. Echtes, wahres Christsein stellt auch immer die entscheidenden Fragen. Und das erleben wir hier bei dem Philippus. Was wissen wir überhaupt so von dem Philippus? Er war jemand, der sich natürlich ganz bewusst in die Jesus-Nachfolge gestellt hat und der auch in der wachsenden Gemeinde zu Jerusalem da als Diakon mitgearbeitet hat und der auch miterlebt hat, wie die Gemeinde nach der Steinigung des Stephanus in die erste kleine Verfolgungswelle hineinkam, die Gemeinde zerstreut wurde, dann welche nach Samaria gingen und dort den Halbjuden das Evangelium verkündigte. Und dieser Philippus war eben ein ganz wichtiger Mann bei der Mission in Samaria. Und wie wir ja vorhin gehört haben, er wurde dann ganz abrupt aus dieser Missionsarbeit, wurde er sozusagen vom lebendigen Gott herausgeholt für die ganz spezielle Aufgabe. Und jetzt hat dieser Philippus, ich denke mal, er war sicherlich nicht einer der ganz großen Verkündiger, ich sag mal so wie ein Johannes oder wie ein Petrus oder wie ein Paulus. Aber jetzt hat dieser Philippus in dieser öden Gegend, da auf dieser Straße zwischen Gaza und Jerusalem, hat er jetzt die Begegnung mit einem Menschen, ja, wir würden heute so sagen, aus der Upper Class, aus der First Class. Nicht dieser Finanzminister, nicht von der Königin da aus Äthiopien, und er wird wahrscheinlich auch ein Gefolge bei sich gehabt haben, da können wir also wirklich von ausgehen. Und das Gefährt, in dem er saß, er wird sicherlich auch kein einfaches Gefährt gewesen sein. Es war sicherlich ein Mann, der Geld, Macht und auch Einfluss hatte in gewissem Maße. Und jetzt kommt dieser Philippus und spricht diesen Finanzminister an. Wie spricht er ihn an? Exzellenz, wie war's in Jerusalem und im Tempel? Hat Ihnen das alles gefallen? War doch sehr beeindruckend, dieses Gebäude. Wie ist momentan so Ihr Wohlbefinden? Die letzten Tage waren doch ziemlich heiß. Nein, liebe Geschwister, so spricht er ihn gar nicht an. Keine Spur von Angst vor diesen Autoritäten dieser Welt. Sondern er stellt ihm diese entscheidende Frage, die dieser Mann braucht. Er stellt ihm wirklich diese entscheidende Frage, die er braucht. Verstehst du, was du da liest? Und im ersten Moment würde man sagen, ist ja eigentlich eine unverschämte Frage. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Setz dich mal in einen Zug und frag mal deinen Nebenmann, der da gerade eine Zeitung liest, bevor du dich vorstellst, hören Sie mal, verstehen Sie überhaupt, was Sie da lesen? Ich meine, die Reaktion können wir uns vorstellen, nicht? Da wird zunächst mal die Jalousie runtergehen, nicht? Er wird vielleicht etwas pikiert oder beleidigt sein und wird dir dann die entsprechende Antwort geben. Nicht? Aber hier, verstehst du, was du liest? Ist ja auch interessant, wie der Finanzminister reagiert hat. Der hätte ja auch anders reagieren können, aber Gott hat es wirklich bis ins Detail alles wunderbar vorbereitet, nicht? Er hat ihm das also auch wirklich da so eingegeben, dass er sagt, ja, wie soll ich das verstehen, wenn es mir keiner erklärt? Nicht? Aber es ist eben eine Frage, die ins Zentrum trifft. Und Fragen, die ins Zentrum treffen, betreffen immer wieder Jesus Christus. Nicht dieser Mann, dieser Finanzminister, der braucht im Moment kein Gerede über das Wetter, der braucht auch kein Gerede über diese öde Gegend. Das ist alles nur, wie man so sagt, Small Talk. Der ist auf dem Wege zum lebendigen Gott, der sucht ihn und versteht die Schrift nicht. Das ist momentan sein Problem und das ist sein Hauptanliegen. Nicht? Und deswegen bittet er den Philippus, setz dich in meinen Wagen und erklär mir diese Stelle. Und wenn du, Fabian, wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wirst du immer Männer und Frauen finden und vor allen Dingen Jesus Christus, die immer wieder diese entscheidenden Fragen gestellt haben. Immer wieder wirst du das finden. Ich will dir mal einige Beispiele da anführen. Dem Bartimäus, der zu Jesus Christus kommt, stellt Jesus die entscheidende Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll? Zu Martha, nicht ihr Bruder war ja zuvor gestorben, da sagt Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, ja, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Und dann kommt die entscheidende Frage, glaubst du das, Martha? Nicht so, wie dich vorhin dein Vater gefragt hat. Glaubst du das, Fabian? Und das war eben eine Frage, ja, bei der es keinen Ausweg gab. Da musste sie eben drauf reagieren. Es war eine Frage, die wirklich ins Zentrum traf. Und Petrus darf natürlich nicht fehlen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und nochmal Petrus, in dem Gespräch nach der Auferstehung bei Jesus Christus, da stellte ihm Jesus Christus diese entscheidende Frage, nachdem Petrus zuvor Jesus Christus dreimal verleugnet hatte, stellte er ihm diese Frage, entscheidende Frage, dreimal, hast du mich lieb? Du wirst das immer wieder feststellen, nicht diese entscheidenden Fragen. Und wie gut, ja, oder auch wie hilfreich solche entscheidenden Fragen sind, möchte ich dir mal an einem kleinen Beispiel erzählen. Das ist eine wahre Begebenheit, liegt allerdings schon viele Jahrzehnte zurück. Nee, es war auf einer Freizeit. Und diese betreffende Person war noch recht jung, allerdings schon etwas älter als du, vielleicht so 17, 18 Jahre. Und er fand das alles toll auf dieser Freizeit, das Angebot und auch die Teilnehmer und so weiter. Nur eine Sache nervte ihn. Und zwar diese täglichen Bibelandachten und das Singen zur Gitarre, was immer so über eine Stunde dauerte. Aber er hat das alles irgendwie ausgehalten. Und ziemlich gegen Ende der Freizeit kommt der Leiter auf ihn zu und fragt ihn, sag mal, du glaubst doch nicht an Jesus Christus? Ich meine, das war zunächst mal sicherlich nicht unbedingt eine freundliche Frage. Aber es war eine Frage, die ins Zentrum traf. Da musste er wirklich Farbe bekennen, da konnte er nicht mehr ausweichen. Und er sagte, nein, ich glaube nicht an Jesus Christus. Aber wenn es ihn gibt, dann möchte ich ihn wirklich kennenlernen. Und dann haben sie gebetet, einmal noch die restlichen Tage in der Freizeit. Und dann haben sie diese Gebetsarbeit fortgesetzt, zu Hause, über Wochen. Und der Leiter hat ihm aus der Bibel das Grundsätzliche erklärt, was notwendig ist, um wirklich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus zu kommen. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Und dann erzählte er nämlich später, wenn der Freizeitleiter mich gefragt hätte, hör mal, wie hast du denn die Freizeit so gefunden? Das Angebot, das Essen, das Trinken, die Teilnehmer und fährst du das nächste Mal auch wieder mit? Wer weiß, wie es mit mir weitergegangen wäre. Aber er hat in dieser Freizeit wirklich die entscheidende Frage gestellt, die wirklich ins Zentrum traf und er konnte da eben nicht ausweichen. Und das möchten wir dir auch ans Herz legen. Das möchten wir dir auch wirklich ans Herz legen, Fabian, dass du jetzt auch schon jetzt in deinem zarten Alter, dass du jetzt auch, ja, wie soll ich das mal sagen, nach Möglichkeit keine, in Anführungsstrichen, keine leeren Begegnungen produzierst. Dass du ja nicht so in den Belanglosigkeiten hängen bleibst, sondern dass du zum Wesentlichen kommst. Dass du wirklich Fragen stellst, die ins Zentrum treffen, ja, eben Fragen, die Jesus Christus betreffen. Das musst du dir natürlich auch schenken lassen, welche entscheidenden Fragen du da triffst. Ich sag's mal so, die Frage, glaubst du an Gott, muss nicht unbedingt gut, hilfreich und geschickt sein. Ich sage, muss nicht. Denn dann wirst du vielleicht feststellen, dass viele antworten, ja, ich glaube an Gott, welchen Gott auch sie immer meinen. Ob das der Fußballgott ist, was weiß ich, ob das der Wohlstandsgott ist, ob das der Gott mit einem anderen Namen ist, keine Ahnung. Also das muss dann nicht immer geschickt und hilfreich sein. Deswegen muss man sich das wirklich, wirklich vom lebendigen Herrn auch in der gegebenen Situation schenken lassen. Das ist also nicht einfach. Aber der lebendige Gott möge dir wirklich ja den Mut und auch die Kraft und die Freudigkeit geben, wenn du im Gespräch mit anderen bist, sei es aus deiner Nachbarschaft, sei es in deiner Schulklasse, dass du auch diese entscheidenden Fragen stellst. Und dann wirst du feststellen, dass deine Begegnungen keine oberflächlichen Begegnungen sind, sondern in der Tat Begegnungen wirklich mit Vollmacht. Das wünschen wir dir auch so von Herzen, weil eben das auch echtes, wahres Christsein ausmacht. Und jetzt ein letzter Punkt. Der ergibt sich förmlich aus dem letzten Vers, aus diesem Vers 39. Echtes, wahres Christsein zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich fröhlich meinen Weg mit dem Herrn Jesus Christus gehe. Das lesen wir ja hier in dem Vers 39. Da heißt es ja, es erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte, Und das ist eine Fröhlichkeit, ja, die ihn wirklich, ja, von Herzen erfüllte. Warum? Weil er jetzt wirklich den richtigen, den guten, den zum Ziel führenden Weg gefunden hat. Weil er jetzt Jesus Christus und sein Wort hatte, was ihm jetzt wichtiger war als der Tempel und der Philippus. Der war ja urplötzlich weg. Gott hat ihn ja weggeholt, ihn woanders hingestellt. Und das ist eine Fröhlichkeit, die jeder bekommt, der weiß, worum es bei Jesus Christus geht. Und erinnern wir uns nochmal, nicht die Stelle, die Philippus da diesem Finanzminister auslegte, war Jesaja 53. Nicht, dass Jesus sich hingab als Schlachtopfer, dass er das Opfer brachte. Nicht, dass die Strafe auf ihn lag, auf dass wir Frieden hätten und dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Da geht es also um die Rettungsbotschaft in Jesus Christus. Und vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon erlebt, dass du vielleicht mal ja heil, unversehrt aus einer Gefahr, aus einer bedrohlichen Situation herausgekommen bist. Und dann hast du dich natürlich gefreut, das ist doch ganz selbstverständlich. Aber hier geht es ja bei Jesus noch um viel, viel, viel Größeres. Hier geht es um Rettung vom Tod hier zum ewigen Leben. Und dafür danken wir dem Herrn, dass er dir das jetzt durch seinen Geist wirklich ins Herz gelegt hat. Und deswegen kannst du auch jetzt deine Straßen fröhlich gehen mit dem Herrn. Das gibt dir auch so eine gewisse Gelassenheit. Und das möchte dir der Herr einfach ins Herz schreiben. Das möchte dir einfach aufs Herz legen, diese Fröhlichkeit im Herrn. Und die Bibel fordert uns ja auch dazu auf. Nicht, ich könnte dir jetzt eine ganze DIN A4-Seite mit Bibelversen da aufführen, nicht wo es immer wieder um Freude im Herrn, Fröhlichkeit unterwegs geht, könnte ich dir. Aber ich will nur mal ein paar nennen, ganz bekannte. Nehemia 8, sei nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Oder Johannes 16, dein Herz soll sich freuen und niemand soll deine Freude von dir nehmen. 1. Thessaloniker 5, sei allezeit fröhlich. Galater 5, natürlich die Frucht des Geistes, Pünktchen ist Freude. Und dann natürlich Philippa 4, dieses ganz bekannte Wort, freu dich im Herrn aller Wege. Und abermals sage ich dir, freue dich. Und wenn du, Fabian, wenn du dich mal einmal mit dem Thema befassen solltest, Freude im Herrn, dann wirst du also über deine Errettung hinaus, wirst du noch eine Fülle von Gründen finden, die Anlass geben zu dieser Freude im Herrn. Dass der lebendige Gott regiert, dass er herrscht, dass er allmächtig ist, dass er weise ist, dass er unveränderlich, dass er treu, dass er zuverlässig ist, dass er voller Gnade und Güte ist, nicht eine Gnade oder auch Barmherzigkeit, nicht mit der er dich reinigt, mit der er dich bewahrt, mit der er dich heiligt und mit der er dich vollendet und noch vieles, vieles andere mehr. Und ich wage mal die Behauptung, wenn es bei einem Christen keine Freudigkeit gibt, auch dann, wenn er in einer schwierigen Situation ist, dann scheint mit der Gotteserkenntnis irgendetwas nicht zu stimmen. Und da darf ich dich bitten, auch oder wir als Gemeinde, sei da ganz ehrlich zu dir selbst. Wenn du wirklich feststellst in deinem Leben, dass du da ein Problem hast, dann gehe zum Herrn und bitte ihn, dass er dir diese Freude im Herrn wieder ganz neu schenkt. Bitte ihn wirklich darum, denn das ist, was der Herr wirklich möchte, dass du auch fröhlich deine Straße, deine Wege mit ihm wirklich gehen kannst. Und bei dieser Freude im Herrn bedenke noch eins. Wenn du nämlich diese Freude im Herrn hast, dann wirst du auch ganz anders in die Begegnungen mit deinen Mitmenschen gehen und wirst ihnen diese frohe Botschaft auch mit Freuden erzählen. Ich möchte dir nochmal diesen gewaltigen Vers möchte ich dir nochmal ans Herz legen und möchte ich dir nochmal vorlesen. Ich habe dich je und je geliebt und habe dich aus lauter Güte oder aus lauter Gnade zu mir gezogen. So sagt es der Herr zu dir, Fabian. Und deswegen sagt er auch weiter zu dir, Fabian, bleibe bitte auf dem richtigen Wege. Fabian, höre wirklich meine Weisungen. Nimm sie an und setze sie auch wirklich in die Tat um. Und dann halte oder nimm auch wirklich die Bibel, nimm auch wirklich mein Wort in dein persönliches Leben hinein, damit ich wirklich auch mit dir reden kann. Und stelle auch immer wieder in Begegnungen mit anderen auch diese entscheidenden Fragen. Und dann möchte er auch noch gerne von dir, dass du wirklich fröhlich auf deinem Wege ziehst. Und dazu helfe dir der Herr segne dich. Amen.